BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig. Grüße Sie. Der studierte Diplomgeograf und Touristikfachwirt Thomas Bernhard stammt selbst aus der fränkischen Schweiz. Geboren ist der 59-jährige Oberfranke in Ebermannstadt und aufgewachsen in dem idyllischen Pfarrdorf Hochstahl bei Aufsess. Insofern hat er als Tourismuschef für Pottenstein und damit die innere fränkische Schweiz jeden Tag ein Heimspiel. Denn er kennt die wildromantische Region zwischen Bayreuth und Bamberg wie seine Westentasche. Der Reiz der fränkischen Schweiz liegt in ihrem faszinierenden Kontrast aus wilder Natur, aber auch Kultur und Geschichte. Geprägt von markanten Jurafelsen, tiefen Flusstälern, rund 170 Burgen und einer der höchsten Höhlen und Brauereidichten Europas, bietet die Region in Oberfranken ein ideales Terrain für Outdoor-Aktivitäten, wie man heute so sagt, für Genuss, aber auch für Erholung. Ich freue mich auf einen echten fränkischen Schweizler. Thomas Bernhard ist heute bei mir zu Gast. Thomas Bernhard ist Leiter des Tourismusbüros in Pottenstein im Landkreis Bayreuth in Oberfranken und zugleich Sprecher der Touristinformationen in der fränkischen Schweiz. Herzlich willkommen und habe die Ehre, Thomas Bernhard.
Ja, habe die Ehre, Tom.
Anfang August, endlich auch große Ferien in Bayern. Ja. Ist das auch eine Art Hauptsaison in der fränkischen Schweiz oder geht die schon früher los?
Ja, Hauptsaison in der fränkischen Schweiz würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist mehr los als das Jahr über, aber Saison ist eigentlich so von Ostern bis Ende Oktober. Und Sommerferien, da haben halt auch die Einheimischen Zeit. Und deswegen ist in den Sommerferien doch ein bisschen mehr los. Aber Hauptsaison im eigentlichen Sinne haben wir eigentlich das komplette Sommerhalbjahr.
Und neben den Einheimischen, dazu zähle ich jetzt auch die Mittel-, Ober- und Unterfranken um die fränkische Schweiz herum dazu, die ja ab und zu mal auch für Tagesausflüge kommen. Wer kommt in die fränkische Schweiz für einen längeren Aufenthalt? Habt ihr da Daten, wo tatsächlich die Kundschaft herkommt, die die fränkische Schweiz schätzt? Weil andere, die kennen sie überhaupt nicht.
Nee, das ist ja klar. Also es kommt immer wieder so vor, oder beziehungsweise ist immer die landläufige Meinung, die fränkische Schweiz ist nicht überall bekannt. Ist tatsächlich auch so. Aber wenn Leute länger da bleiben oder Gäste länger da bleiben, dann kommen die in der Regel aus dem deutschsprachigen Raum. Da gibt es ein bisschen Schwerpunkte, was auch ein bisschen an der Jahreszeit hängt. Wenn es mehr so in der Vor- und Nachsaison ist und es sind Kurzurlaube, so Stichwort verlängerte Wochenenden oder so, dann ist der Radius doch gar nicht so sehr weit. Dann sind wir so, Unterfranken zum Beispiel ist ein schöner Einzugsbereich, ein schönes Quellgebiet, auch Thüringen, Rhein-Main-Gebiet, also alles so eineinhalb, zwei Stunden Anfahrt. Aber wenn es dann länger Urlaub ist, dann ist es tatsächlich so, dass sich das sehr gleichmäßig auf ganz Deutschland und auf den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt. Es sind welche aus dem Nordostseebereich da, es sind welche aus Altbayern vor allem da, gibt es auch gewisse Entwicklungen. Aber es hat jeder, und das ist das Spannende dabei, ein bisschen seine Urlaubsinteressen, seine Urlaubswünsche, die er hat, weshalb er in die fränkische Schweiz kommt. Und wenn man das einmal ein bisschen näher beleuchtet, dann wird es noch viel interessanter. Nicht nur die Herkunft, wo sie wirklich herkommen, die Übernachtungsgäste. Ein Hamburger oder ein Hannoveraner, der ist eher fasziniert von Land und Leuten ein bisschen, von der fränkischen Mentalität durchaus, das weiß er zu schätzen. Und für ihn ist die fränkische Schweiz auch sehr gebirgig. Das, wenn man natürlich einem Oberbayern erzählt oder einem Altbayern, dann lacht er wahrscheinlich ein bisschen drüber. Aber der Altbayer, der kommt nicht wegen den Bergen und wegen der Landschaft an sich in die fränkische Schweiz, sondern eher aus Gründen der Gemütlichkeit, Sachen wie Bier, Brauereidichte und so weiter. Es gibt Argumente, die für den Altbayern mehr zählen als für den Norddeutschen. Und so kann man das eigentlich für jedes Bundesland, für jede Region ein bisschen definieren. Das Spannende dabei ist, wenn man dann versucht oder praktiziert, Tourismus-Marketing zu machen, dass man genau diese Botschaften auch dort platziert, wo der Quellbereich, wo die Gäste herkommen. Und das lohnt sich tatsächlich, weil es funktioniert.
Mhm. Ja. Wie ihr das da genau macht, darüber werden wir schon sprechen. Auch über die Tatsache, dass die vermeintlichen Berge in der fränkischen Schweiz ja zwar Felsen sind, aber keine richtigen Berge. Das hat mit der Geologie zu tun, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber du hast gerade noch die Mentalität angesprochen, der Franken schlechthin, in dem Fall sind es ja, hauptsächlich Ober, ein ganz kleines bisschen auch Mittelfranken in der fränkischen Schweiz.
Ja.
Wie ist denn diese Mentalität? Also was schätzt zum Beispiel der Norddeutsche an diesem oberfränkischen Habitus?
Also ich bin mir ziemlich sicher, der Norddeutsche versucht Kontakt zu knüpfen, aber es dauert immer ein bisschen und das macht es auch interessant. Also der Norddeutsche, oder egal, muss nicht nur der Norddeutsche sein, der versucht sich zu integrieren. Also wenn ich ja irgendwo Urlaub mache oder wenn irgendjemand Urlaub macht, übernachtet, dann macht er das ja nicht irgendwo völlig in einem Hotel, wo er keinen sieht, sondern er will ja auch Land und Leute kennenlernen. Und dann kriegt er spätestens in der Fränkischen Schweiz oder in Franken an sich schon die Situation, dass er sich zwar bemüht, aber am Anfang ein bisschen braucht, bis er erstmal wahrgenommen wird und bis er dann auch akzeptiert wird. Und dann, und das funktioniert auch immer wieder, irgendwann ist es mal so weit, dass man ihn auch akzeptiert, dass man auch akzeptiert, dass er nicht aus der Region kommt, dass er auch ein bisschen anders redet, dass er vielleicht andere Gedanken hat, anderen Humor vor allem auch hat. Tja, und dann ist er irgendwo dabei. Und wenn er dabei ist, dann wird er bei uns ein gern gesehener Stammgast, dann kommt er auch gerne wieder, weil dann ist er akzeptiert, dann hat er gewonnen. Ja. Und das dauert halt in der Fränkischen relativ lang, aber es funktioniert. Wenn es einer nicht will, dann wird er es auch nicht bekommen. Aber
wenn es funktioniert, dann ist es dann umso herzlicher.
Dann ist es umso herzlicher, dann ist er dabei, genau.
Also ich höre daraus, es ist eine Landschaft für viele Jahreszeiten, eigentlich fast für alle.
Ja.
Es gibt keine Saison, wo eigentlich überhaupt gar nichts los ist, vielleicht maximal im Winter. Aber selbst da gibt es einen, habe ich selber in Erfahrung gebracht, einen Skilift, einen einzelnen in der Fränkischen Schweiz.
Ja, es gibt nicht nur einen, es gibt schon mehr Skilifte.
Tatsächlich?
So ist es nicht, ja, aber es gibt keinen Kunstschnee. Also insofern, also Wintersport, da reden wir jetzt nicht unbedingt von Skiliften oder vom Alpin, was allerdings immer gut geht, wenn die Schneelage das hergibt, das ist Langlauf bei uns. Also Langlauf ist durchaus praktikabel. Und außerdem, wir haben ja keine Konkurrenz innerhalb von Franken, zumindest keine wahrnehmbare Konkurrenz. Wenn ich zum Skifahren im Winter gehe und will nicht nach Österreich oder nach Südtirol fahren, dann bin ich im Fichtelgebirge und diese halbe Stunde Anfahrt, die kann sich jeder leisten. Günstiger kann man gar nicht fahren. Machen wir eine Werbung für die Nachbarregion. Fichtelgebirge und Wintersport passt wunderbar.
Frankenwald gibt es ja auch noch im Norden.
Gibt's auch noch,
und wenn wir Richtung Unterfranken fahren, schließt sich die Rhön an, ganz genau. Also die seien doch bitte mit erwähnt.
Ja.
Aber heute geht es um die Fränkische Schweiz und vor allem um Pottenstein. Und das ist ja auch so ein Ort für ganz bestimmte Tageszeiten, finde ich. Also immer, wenn ich dort bin, ich war einmal am einzigen Tag, war ich mal am frühen Morgen in Pottenstein und stand auf einem Hügel. Da oben habt ihr, glaube ich, eine Jugendherberge stehen und habe so rübergeguckt auf die Pottensteiner Burg. Und dann ging die Sonne auf.
Ja.
Und es war unglaublich, weil die geht quasi dadurch, dass sie von der Himmelsrichtung fast genau hinter der Burg aufgeht. Und die ganzen Häuschen in der Stadt unten im Tal, die kriegen dann so langsam ein Dach nach dem anderen, kriegt dann Sonne ab.
Genau.
Und da war ich, glaube ich, eine halbe Stunde da gestanden, habe einfach nur diesen Blick genossen.
Die Sonnenwanderung genossen.
Genau.
Einfach die Sonnenwanderung. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, Pottenstein ist so, wer es kennt, eng bebaut und so idyllisch im Tal gelegen. Egal welches Licht, das du hast, zu jeder Tageszeit, es hat immer irgendwo seinen Reiz. Besonders schön ist natürlich auch, wenn die Sonne untergeht, weil dann hast du quasi die natürliche Beleuchtung, wenn die im Westen untergeht. Und egal, wenn du, also ich gebe dir völlig recht, ich bin es auch nicht nur gewohnt, ich mache das auch ganz, ganz häufig, dass du einfach oberhalb vom Pottenstein stehst oder sitzt auf der Bank und schaust dir mal das Städtchen von oben an, was wieder unten passiert im Städtchen und vor allem, wie das Licht ausschaut. Und da gibt es die schönsten Fotomotive. Das ist einfach, ja, einfach schön. So stellt man sich die Fränkische Schweiz vor.
Genau. Und ob sie auch immer so ist, wie man sie sich vorstellt, auch das wird heute in unserem Ratsch vielleicht mal Thema sein.
Ja.
Der Touristiker, der du ja bist, muss gerade jetzt in den Sommerferien vor Ort sein, da sein oder wann geht der in Urlaub?
Das ist eine sehr gute Frage. Der Touristiker arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Jetzt ist die Frage, braucht er überhaupt Urlaub? Natürlich braucht jeder Urlaub,
schon.
Zumindest ein bisschen Abstand. Das ist ganz klar, freilich. Aber das kommt dann auf jeden selber an. Also ich kann es durchaus genießen und auch so die ganze Familie und alles, was dazugehört, nicht unbedingt weit wegzufahren und auch lange wegzufahren, sondern man kann es wirklich vor Ort ein bisschen genießen und einfach sich Zeit nehmen für Sachen, wo man das ganze Jahr über nicht dazukommt. Also ich bin nicht der große Mensch, der verreist. Das war früher vielleicht mal so. Ich bin eher der Mensch, der die Region genießt und der einfach in der Region bleibt, die Augen offen hält und einfach einen Herrgott und guten Moser lässt. Und dann ist es auch Urlaub genug. Also eine Woche Fränkische Schweiz ohne Arbeit ist wunderbar.
Und wenn du als Tourismuschef woanders bist, machst du da wirklich Urlaub? Kannst du abschalten?
Ja.
Oder schaust du im Gegenteil, wie machen die das vielleicht? Wie machen die das in Südtirol oder wo auch immer du reist? Gibt es da irgendwelche Ideen, die wir uns abschauen können?
Das kriegst du automatisch mit, wenn du irgendeinen Urlaub machst. Aber das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass du im Tourismus arbeitest. Aber natürlich schaust du anders drauf, wie es woanders läuft. Vor allem dann, wenn irgendwie sich was ergibt, was projizierbar ist auf die eigene Region. Kürzlich einmal war so eine Begebenheit, wo es um die Aufbereitung, museale Aufbereitung von Burgen oder so geht, Sachen, die halt einfach aktuell auch bei uns treffen oder einfach anstehen und da schaut man natürlich ein bisschen drauf und versucht ein wenig so tiefer zu gehen, aber das ist nicht die Voraussetzung für einen Urlaub, sondern es ergibt sich dann eher zufällig und dann macht schon Spaß und ob das dann zu Hause, wenn du wieder daheim bist, überhaupt zur Umsetzung kommt oder in der Schublade wieder verschwindet, Das ist das Spannende an der touristischen Arbeit. Es weiß keiner, was der Touristiker denkt. Und deswegen funktioniert es.
Und manchmal reicht es ja auch, einfach ins Internet zu schauen, weil vieles spielt sich ja inzwischen in der Tourismuswerbung tatsächlich mehr als noch vor 20 Jahren überhaupt im Internet ab. Das wird vielleicht auch noch Thema sein bei unserem Gespräch heute. Du kommst gerade aus der Fränkischen zu uns ins Studio. So wird die Gegend nämlich im Volksmund genannt. Man spart sich das Schweiz eigentlich. Man weiß genau Bescheid. Die Fränkische ist die Fränkische Schweiz. Andererseits andersrum, wenn du sagen würdest, du kommst gerade aus der Schweiz und würdest dir das Fränkische sparen, dann wäre klar, du kommst von den Eidgenossen. Mhm. Also es gibt ein Original und eine Kopie, oder sind es zwei Paar Stiefel, die nebeneinander bestehen, zwei Schweizen?
Es sind nicht zwei Schweizen, die nebeneinander bestehen, sondern es ist natürlich die Landschaft, das ist ja klar. Und Schweiz ist Schweiz, die Fränkische Schweiz ist ja auch nicht die einzige Schweiz, die es gibt. Es gibt ja, was weiß ich, glaube 160 Schweizen auf der ganzen Welt.
Sächsische Schweiz
gibt es. Bleiben bei uns holsteinische, Hersbrucker Schweiz gleich vor der Haustür.
Böhmische Schweiz gibt es auch.
Böhmische Schweiz, es gibt ganz viele. Aber der Hintergrund ist einfach dieses Romantisierende und so weiter und dieser Eindruck. Aber ich denke mal, außerhalb der richtigen Schweiz gibt es wenige Schweizen, die wirklich den Begriff so verdienen wie die Fränkische Schweiz, weil das ist wirklich die Schweiz im Kleinformat. Und Fränkisch natürlich, weil mitten im Franken, da sind wir auch stolz drauf, klar. Also es gibt keinen besseren, touristisch gesehen, keinen besseren Begriff als Fränkische Schweiz. Das kann man lokalisieren. Und es ist was Romantisches dabei von der Landschaft her. Ein wunderbarer Begriff.
Wie das optisch aussieht, darüber werden wir gleich noch sprechen. Wie reagieren die Originalschweizer eigentlich, wenn du ihnen erzählst, du kommst aus der Fränkischen Schweiz? Sind die erstaunt oder lachen die?
Nee, die sind nicht unbedingt erstaunt, sondern ich gehe sogar so weit und sage, die Schweizer wissen durchaus, wo die Fränkische Schweiz liegt. Also es ist nicht so, dass Schweizer bei uns keine Klientel sind, sogar noch eher als Österreicher. Schweizer machen tatsächlich auch in der Fränkischen Schweiz Urlaub, sind auch da und genießen dann quasi ihre Schweiz im Kleinformat. Das ist auch ganz witzig. Was machen die Schweizer bei uns? Was sie auf jeden Fall akzeptieren und was sie für gut heißen, das sind die doch recht günstigen Preise. Anderes Thema in der Fränkischen Schweiz im Vergleich zur Originalschweiz.
Da ist also jeder günstig eigentlich.
Das ist sowieso. Also ob ich dafür Seidler Bier 3 Euro zahle oder 7 Euro zahle, das ist schon ein Unterschied. Und deswegen, Schweizer sind gerne da. Die wissen, was sie erwartet und genießen das bei uns, klar.
Und Luxus der Langsamkeit, das war ja auch mal so ein Schlagwort.
Ja, Luxus der Langsamkeit, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Es ist Luxus, wenn es ein wenig gediegener und langsamer zugeht. Klang am Anfang immer ein bisschen so altbacken und ja, tut sich nichts und alles verschlafen und so weiter. Nee, das ist die Fränkische Schweiz. In der Fränkischen Schweiz ist wirklich so, ich würde eher sagen, diese Gegensätze. Es gibt, Hektik ist das falsche Wort, aber es gibt wirklich Dynamik in der Fränkischen Schweiz. Es gibt aber auch ganz viele Ruhebereiche und das ist das Spannende an der Region überhaupt. Ja.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Und Thomas Bernhard, mein Gast heute, Tourismuschef der Stadt Pottenstein in der Fränkischen Schweiz, sondern diesen Signalstein, den gibt es tatsächlich. Und der ist gar nicht mal so klein, der ist, glaube ich, so 12 Meter hoch, mindestens.
Ja, der, mindestens 12 Meter hoch und auch von der Höhenlage her. Das ist ein recht markanter Aussichtsfelsen.
Über 400 Meter, glaube ich, hoch,
ja,
oder
das noch ein paar. Gut 470 Meter hoch. Mhm. Signalstein hat seinen Namen daher, weil früher nicht nur die Burgen und so Befestigungsanlagen so als Signalwirkung, als Landmarken quasi in der Gegend waren, sondern der Signalstein war einer der zentralen Punkte in der Fränkischen Schweiz. Wenn Gefahr im Verzug war, dann ist eben tatsächlich ein Signal gegeben worden, um diese Signalkette zu animieren. Mhm. Und da war der Signalstein mittendrin. Deswegen heißt er auch so.
Das heißt, akustisch war das, was man da oben per Blasinstrument oder sonst was von sich gegeben hat, weit zu hören?
Nicht Signal in der Hinsicht, dass man es phonetisch hört oder dass man es akustisch hört,
sondern Feuer, Rauchzeichen.
Es ist Sehen, es ist Visuelles, es ist deswegen Signalstein.
Okay, war jetzt zu musikalisch unterwegs.
Ja.
Aber es ist ja bis heute so, der Signalstein, das ist in der Nähe von Sorg in der Gemeinde Obertrubach, nicht weit weg von Pottenstein. Ja. Es ist bis heute ein sehr schöner Aussichtspunkt, wenn man was sieht.
Wenn man was sieht, ja. Ja gut, ich meine, das ist natürlich immer so eine Geschichte, markante Felsen und so weiter wurden vor Jahren und werden immer noch freigelegt, sukzessive freigelegt, aber es ist natürlich die Folgepflege und man merkt auch, Natur nimmt sich auch ihr Recht wieder zurück und solche Sachen wie Verbuschung und so weiter von markanten Stellen, die sind an der Tagesordnung, eine Sache der Pflege und so weiter, also es ist immer so, wie so eine Sinuswelle, manchmal ist es freigelegt und dann wird es wieder verbuscht und so weiter, dauert wieder einige Zeit, aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Schade für die, die halt gerade auf dem Signalstein sind und da nichts sehen, wenn sie vielleicht 5 Jahre später kommen, dann sehen sie wieder was, aber das ist halt einfach so. Wir sind in der Natur und das muss auch so sein. Ja.
Und wenn man solche Felsen freigelegt hat, einfach mal, um ein Bild entstehen zu lassen, wie es denn in der inneren Fränkischen Schweiz so ausschaut, was sieht man denn da, was sind das für Felsen? Welche Farbe haben die und wie sind die gestaltet?
Ja, naja, das ist ein bisschen so ein kleiner Exkurs in die Geologie der Fränkischen Schweiz. Die Geologie, die Fränkische Schweiz ist ein Gebiet, nennt sich auch Fränkischer Jura oder Frankenjura, so ist der geologische Begriff. Und da sind wir auch in der erdgeschichtlichen Zeit, wo die Felsen und wo das Gebirge entstanden ist, letztendlich in der Jurazeit. Und in der Jurazeit haben sich nicht nur Felsen gebildet, sondern auch quasi das ganze komplette Gestein. Man muss sich vorstellen, das war früher mal Flachmeer in der Jurazeit, das sogenannte Jurameer. Mhm. Und alles, was man jetzt als Felsen sieht, das war ursprünglich mal im Zusammenhang mit dem Ozean selber oder mit dem Meer, sind teilweise gewachsene Korallenriffe, sogenannte Riftkalk. Das sind so die typischen Felsformationen, die man in der Fränkischen Schweiz sieht. Die sind relativ wuchtig, gar nicht so sehr hoch, aber sehr porös und sehr griffig und so weiter. Deswegen anderes Thema, vielleicht kommen wir später noch drauf. Das Thema Klettern in der Fränkischen Schweiz liegt ja ganz, ganz nahe.
Auch am Signalstein.
Auch am Signalstein wird geklettert. Es gibt ganz viele Kletterrouten, kommen wir später vielleicht noch drauf. Mhm. Aber von der Geologie her, das sind wirklich bizarre Felsen, die man sieht. Und bizarr ist nicht übertrieben, weil jeder Felsen schaut anders aus. Und es gibt die wildesten Konstruktionen, was die Natur sich einfach nicht lassen. Man steht einfach so bass erstaunt vor einer Felsformation und schaut sich die an und denkt, mein Gott, was hat die Natur da wieder geschaffen? Mhm. Und das ist die Fränkische Schweiz. Und man sieht halt so viele unterschiedliche Felsen und Felsformationen. Langweilig wird es rein landschaftlich überhaupt nicht in der Fränkischen Schweiz.
Und das Wasser, das quasi immer noch da ist vom urzeitlichen Meer, was quasi auch diese Täler in die Felsen hineingefressen hat, das ist zum Teil ja auch noch da.
Das Wasser ist noch da, aber die tief eingeschnittenen Täler, die kamen nicht aus der Jurazeit. Das ist eine Sache, die viel später entstanden ist.
Erosion,
ne? Seit der letzten Eiszeit letztendlich. Mhm. Man muss sich vorstellen, das Flachmeer ist dann irgendwann nochmal, hat sich zurückgezogen, der Meeresspiegel ist gesunken, dann die Felsen sind freigelegt worden, sind auch verfestigt und versteinert dann letztendlich worden. Und dann war das Ganze über viele Millionen eigentlich relativ brachgelegen und dann kam die letzte Eiszeit und dann gibt es die Verwitterung und dann gibt es die ganzen engen Täler, die das Ganze noch viel attraktiver machen, so wie die Fränkische Schweiz ist. Aber die Entstehungsgeschichte an sich ist in der Jurazeit und das ist schon ganz lange her. Mhm. Und so steht sie heute noch da, die Fränkische Schweiz.
Das ist ja das Interessante, dass wenn man dort ist, einen natürlich diese Felsen umgeben. Ja. Man muss nach oben schauen, um beispielsweise auch die Burg Pottenstein zu sehen. Auch die ist, glaube ich, so auf 410 Meter auf so einem Sporn erbaut. Und gleichzeitig, wenn man sich aber der Fränkischen Schweiz zum Beispiel von Süden nähert auf der Autobahn, das ist dann die A9 in der Regel, kommt von Nürnberg her und fährt die Ausfahrt Pottenstein raus, ist es ganz merkwürdig, weil es geht dann erstmal kontinuierlich bergab. Mhm. Also man fährt dauernd bergab, locker mal eine halbe Stunde. Gleichzeitig werden diese Karstfelsen um einen herum immer höher.
Immer höher, klar.
Was natürlich jetzt dazu passt, wenn man weiß, dass das im Endeffekt Sedimente sind eines früheren urzeitlichen Meeres und kein Gebirge, was sich irgendwie ähnlich wie Mittelgebirge aus Granit oder die Alpen mal aufgestellt hat, aufgefaltet hat. Sondern im Endeffekt, man fährt heute immer noch bergab zu euch.
Ja, die Entstehung ist tatsächlich so, dass es nie eine Gebirgsfaltung war, sondern dass es einfach entstanden ist mit dem Jurameer zusammen, in der Jurazeit. Aber es ist tatsächlich so, man muss sich vorstellen, die Fränkische Schweiz ist, wenn man so von Ost nach West einen Querschnitt macht, ist wie so eine große Wanne ist das. Das heißt, die höchsten Erhebungen sind tatsächlich im Westen, so Richtung Bamberg, der Begriff nennt sich westlicher Alp drauf. Das heißt, es geht so Richtung Bamberg von uns aus gesehen rein, Richtung Westen. Das merkt man auch, wenn man von Bamberg zum Beispiel vom Westen kommt, dass es sehr steil bergauf geht, bis man erstmal in die Fränkische erklimmt sozusagen. Mhm. Dann geht es kontinuierlich bergab bis in eine Wannenlage, bis in eine Beckenlage. Das ist so im Bereich Heiligenstadt, Hollfelder Mulde heißt es zum Beispiel auch. Und dann im Osten, wenn man dann Richtung A9 fährt, ich gehe jetzt mal andersrum, über Pottenstein, dann geht es wieder ziemlich bergauf, bis man wieder auf große Höhen stößt. Große Höhen hast du in der Fränkischen Schweiz so um die 600 Meter durchaus. Und dann geht es wieder mit der A9 zum Beispiel nach Nürnberg, nach Bayreuth hoch. Die A9 begrenzt auch die Fränkische Schweiz, so räumlich gesehen. Und diese Wannenlage, die ist schon faszinierend, weil logischerweise die Felsen dort am höchsten sind, wo die Wanne am tiefsten ist.
Das ganz
ist
klar, genau.
Weil das muss es so sein, man geht ja nach unten und je tiefer das es wird, desto höher wird der Felsen. Mhm. Im Prinzip, der bleibt natürlich gleich hoch, aber die Höhenlage ändert sich und es ist total spannend. Von Nord nach Süd ist es nicht ganz so. Von Nord nach Süd, da ist es eher so kontinuierlich auf einer einheitlichen Höhenlage, aber Westen und Osten die höchsten Höhenlagen, Das ist tatsächlich so.
Also es ist auch ein bisschen magisch, das Ganze, ne?
Ja,
so
ja,
irgendwie
ja.
Perspektiven,
du fährst
die sich
irgendwo, das ist wie so eine Rampe, fährst du drüber und dann erwartet dich was ganz anderes. Gell? Mhm. Gut, dass du sagst, das erlebe ich immer wieder, wenn Gäste das erste Mal in der Fränkischen Schweiz sind, fahren die A9 runter und kommen dann irgendwann so in den Bereich Poddenstein und auf einmal stehen sie vor einer Felswand, wo nur Felsen sind und die haben überhaupt nicht mitgerechnet. Weißt du, das ist so dieser Überraschungseffekt, wow, wo bin ich jetzt? Gell?
Mhm.
Und das ist die Fränkische Schweiz, genau. Schau dann ganz anders aus, wie wenn du irgendwo auf dem Flachland bist oder wie auch immer, ja.
Und man ist verleitet natürlich auch solchen Felsformationen dann unterschiedliche Namen zu geben oder sich vielleicht auch auszudenken, wie die entstanden sind, wem die ähnlich sehen, was da vielleicht mal in vergangener Zeit passiert sein könnte. Oder? Da gibt es doch auch so.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn man also die Augen und Ohren ein bisschen offen hält, nicht nur als Einheimischer, es gibt so viele Geschichten, Sagen und Legenden. Ich habe mir übrigens einmal vor einiger Zeit einmal den Spaß gemacht und mal ein bisschen was gesammelt, bevor sie in Vergessenheit geraten, so alle Sagen und Geschichten. Da geht es auch um Felsen, um Felsformationen. Wo haben die ihren Namen her? Wie hat man das mystisch irgendwie versucht zu erklären? Total spannende Geschichte. Und das ist Fränkische Schweiz. Fränkische Schweiz, wie man sie wirklich erleben kann. Da ist so viel Mystik dabei und so viel Interessantes dabei und so viel Nicht-Erklärtes und Fantasieanregendes. Die Fränkische Schweiz ist echt eine faszinierende Region.
Ja. Zum Beispiel gibt es einen Druidenhain.
Ja, genau, ein Druidenhain. Der Druidenhain, auch geologisch natürlich erklärbar, aber von der Fantasie her, du kommst dann in ein Waldgebiet rein, wo du eigentlich denkst, ja gut, das ist ein Waldgebiet. Und auf einmal siehst du lauter Felsen in dem Waldgebiet rumliegen, mehr oder weniger, aber die sind nicht einfach durcheinanderliegend, sondern die haben eine Struktur und zwar wirklich feststellbare Strukturen, West nach Ost, Nord nach Süd, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, diagonal Nordwest nach Südost.
Wie so Blöcke, ne?
Wie so Blöcke, wo man dann dazwischen durchlaufen kann, wo auch kleine Gänge sind dazwischen. Da denkt jemand, das hat vielleicht jemand Menschen gemacht, so hingestellt oder projiziert. Nee, es hat was tatsächlich mit einer Gebirgsbildung zu tun, mit der herzynischen Gebirgsbildung. Also da ist der Harz zum Beispiel entstanden, Mittelgebirge, deutsche Mittelgebirge. Und durch diese geologischen Mechanismen ist auch dieses Gebiet entstanden. Aber Druidenhain, wie der Name schon sagt, ist mystisch. Und vor allem dann, wenn es da November ist und wenn es ein bisschen neblig ist in der Fränkischen Schweiz und du hörst nichts weiter außer ein paar Vögel pfeifen und der Wind der pfeift und dann bist du im Druidenhain. Viel Spaß, ich habe es mit den eigenen Kindern auch schon gemacht, also das sind prägende Erlebnisse gewesen. Ja.
Apropos Kinder, es sind ja vor allem viele Schülerinnen und Schüler, die Poddenstein und die Fränkische Schweiz kennen, denn fast jeder, zumindest so aus dem nordöstlichen Bereich Bayerns, war da schon mal irgendwie auf Klassenfahrt mit der Schule oder für ein Wochenende gewesen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so, wenn wir im Tourismus von Nachhaltigkeit sprechen, dann habe ich wirklich einen schönen Beitrag dazu, das ist die Jugend der Berge und der Schullandheim in Poddenstein, beide sind in ihrer Art die größten Einrichtungen in ganz Oberfranken. Und wir haben zurzeit, die letzten, ja, bevor die großen Ferien angefangen haben, so die letzte Ferienwoche ist immer so eine klassische Zeit, 7 Schulklassen auf einmal in Poddenstein, die machen dann alle ihre Stadtrallye, gehen durch den Ort durch, fragen dann ein bisschen die Einheimischen, gut, so viele Einheimische gibt es da nicht, da sind meistens Touristen unterwegs, dann werden die Fragen kaum beantwortet, aber das sorgt auch für eine ungeheure Dynamik im Ort erst einmal, dass da viele Kinder und Schulklassen unterwegs sind, ganz einfach. Mhm. Und die erinnern sich dann in einen anderen Lebensabschnitt. Ich kenne es aber aus eigener Erfahrung. Irgendwann einmal dran, wenn sie selber Kinder haben, da war doch mal was. Ich habe mal die Teufelshöhle angeschaut. Ich war mal auf der Rodelbahn. Ich war mal auf der Burg. Ich war mal irgendwo Kajak fahren oder wie auch immer, was du alles tun kannst und was du auch in Schulanheimaufenthalt, in der Max- oder Jugendherbergsaufenthalt und du merkst dir das. Und dann machst du das wirklich und vor allem merkst du das, wenn du das dann machst, das ist keine schlechte Erinnerung. Du erinnerst dich eigentlich, nicht nur eigentlich, du erinnerst dich immer im Guten an Poddenstein, weil es einfach eine schöne Zeit war und die Zeit, die projizierst du auf den nächsten Lebensabschnitt und am übernächsten. Das kommt auch regelmäßig vor. Die erste Jugendherberge in Poddenstein, die gab es 1928 und was da für Leute aus Franken, aus Nordfranken oder auch aus Altbayern älteren Datums, teilweise 75, 80 bei uns vorbeikommen, die dann sagen so in den 50er, 60er Jahren, mit dem Fahrrad waren wir da und haben eine Woche in Poddenstein Jugendherberge übernachtet. Das war abenteuerlich. Also allein die Entfernung und die Zeit, die sich die Leute genommen haben. Aber sie erinnern sich, auch wenn sie schon älter sind, durchaus an eine schöne Zeit. Und das ist nachhaltiger.
Und beide Einrichtungen sind hoch gelegen auf Anhöhen über dem Ort. Das heißt, das ist nicht nur idyllisch, das macht auch Spaß, da ein paar Tage zu verbringen.
Es macht Spaß. Für die Schüler ist es meistens nicht so ganz spaßig, weil wenn die im Poddenstein sich versorgen,
dann
müssen die irgendwann am Schluss des Tages immer einen ziemlich heftigen Berg hoch. Aber in der Gruppendynamik funktioniert es ganz gut.
Was mich noch dazu führt, dass wir natürlich nicht nur über eine Tourismusregion sprechen, sondern diese Fränkische Schweiz ist nicht nur eine Marke, sondern ist zuallererst ein ein Naturpark.
Ja, die Fränkische Schweiz ist tatsächlich der drittgrößte Naturpark in ganz Bayern von der Fläche her. Und der Naturpark ist vom Gebiet her ein bisschen größer als die Fränkische Schweiz.
Da ist der Feldensteiner Forst noch dabei.
Genau. Die Fränkische Schweiz ist eher so der romantisch-touristische Begriff und der definiert sich so im Städtedreieck Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, grob gesagt. Der Naturpark, der geht dann ins obere Maintal noch Richtung Norden, der geht auch weiter ins Nürnberger Land und auch in die Oberpfalz, in die angrenzende Oberpfalz. Mhm. Also es ist ein wenig ein größeres Gebiet. Und der Naturpark ist deswegen nicht nur da, sondern verdammt wichtig, weil es geht nämlich um die Erhaltung und um die Pflege der Natur und der Kulturlandschaft, dass einfach Personal auch da ist für Maßnahmen, um die Landschaft nicht nur so zu erhalten, sondern die Landschaft auch zu pflegen und auch das Ganze informativ zu pflegen. Das heißt, wie wichtig ist unsere Region, wie wichtig ist so eine Landschaft für die Erholung, für jeden einzelnen Menschen. Und das ist nicht nur Aufgabe, sondern das machen sie auch sehr, sehr, sehr gut. Die Geschäftsstelle vom Naturpark Fränkische Schweiz nennt sich nicht mehr Fränkische Schweiz Feldensteiner Forst, sondern es nennt sich jetzt Fränkische Schweiz Frankenjura. Also der Begriff hat sich ein bisschen geändert. Aber es ist ein wichtiger Verein und Naturpark Fränkische Schweiz ist vor allem auch ein positiv belegter Begriff. Naturpark klingt immer gut.
Eine der größten Attraktionen der Stadt Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Thomas Bernhard ist heute mein Gast, Touristiker und Chef der Touristinformation dort. Eine Bärenhöhle, nicht direkt, es ist eine Tropfsteinhöhle, wo aber durchaus auch Bären vermutet werden könnten.
Ja, Bezeichnung Bärenhöhle würde auch stimmen. Ja.
Ich meine, sie heißt Teufelshöhle und der Teufel ist jetzt auch nicht gerade drin.
Nee, aber beide, die Bären und die Teufel, oder der Teufel waren auch schon drin, also definitiv. Nee, Spaß beiseite, aber es geht tatsächlich um die Teufelshöhle als Hauptsehenswürdigkeit, wahrscheinlich auch die bekannteste Sehenswürdigkeit in der Region. Liegt auch daran, weil sie eine der ersterschlossensten waren für den Besucherverkehr und auch die größte Tropfsteinhöhle in Bayern ist, vom Höhlensystem her und auch vom Führungsweg her und so weiter. Mhm. Und in der Höhle ist noch ein original Höhlenbärenskelett ausgestellt. Das ist nicht nur bei Kindern, aber hauptsächlich da sehr, sehr, sehr beliebt. Und insgesamt haben wir in der Höhle, wie man die erschlossen hat, um die 400 Höhlenbärenskelette gefunden.
Tatsächlich?
Die tatsächlich dann aufgehauft waren. Das Ganze durch fluviatile Erosion, also durch Wassereintrag und so weiter, wurden sie aufgeschichtet. Und dann hat man die auseinanderklamüsert und tatsächlich aus den Knochen komplettes Skelett rekonstruiert. Das ist dann schön dargestellt. Und wenn man dann so die Erklärung vom Höhlenführer noch folgen kann, dass dann der Höhlenbär, wenn er aufgestanden ist, so 3,50 Meter Höhe erreichen konnte und 650 Kilo Lebendgewicht, dann wird das Ganze schon gruselig. Also es war schon ein wuchtiges Gerät. Mhm.
Kam der überhaupt noch raus aus der Höhle?
Ja, er ist reingekommen, rausgekommen ist er in dem Moment nicht mehr, weil er ist ja dann drin irgendwo verstorben. Aber es war kein Rückzugsbereich als Massenfriedhof, sondern es war so im Winter quasi im Schutz der Höhle haben sich da auch Höhlenbären aufgehalten.
Ja. Und diese Teufelshöhle, wie sie ja heißt offiziell, ist auch ein Hinweis darauf, dass Wasser eben ein entscheidender Faktor war in der Entstehung der Landschaft. Das heißt, auch die Räume in diesen Tropfsteinhöhlen haben was mit Fließwässer zu tun oder mit Wasser, das von oben durchgesickert ist.
Also mit Fließwässer in der Teufelshöhle nicht ganz, zwar auch, aber es gibt andere Höhlen, die Binghöhle bei Streitberg, das ist tatsächlich ein unterirdisches Flusssystem ursprünglich gewesen. Mhm. In der Teufelshöhle waren nur sporadisch fließendes Gewässer drin, aber die Entstehung der Höhle, wie alle Höhlen in der Fränkischen Schweiz auf der Frankenalb, ist durch Regenwasser, das durch den Untergrund dann absickert und durch diese Kalkhaltigkeit des Gesteins wird der Kalk rausgelöst und es entstehen dann Hohlräume und je größer der Hohlraum wird, desto schneller geht es letztendlich auch und dann entstehen eben Tropfsteine, die von der Decke runterwachsen, die Stalaktiten oder die Stalagmiten, die dann von unten sich aufbauen. Einfach so bizarre Tropfsteinformationen, die in der Geologie zu erklären sind und nicht entstehen würden, wenn es nicht das Wasser gäbe. Also Wasser ist das Entscheidende bei der Tropfsteinhöhlenbildung, genau.
Ja. Und auch jetzt im Sommer oder bei unseren Hitzewellen, die hinter uns und vielleicht auch noch vor uns liegen, in der Höhle ist es angenehm schattig und im Gegenteil, man muss sich eher vielleicht noch ein Fließjäckchen anziehen, oder?
Kein Fließjäckchen vom Wasser, aber ein Fließjäckchen sollte man vielleicht mitnehmen. Nee, in der Höhle oder in allen Höhlen eigentlich Sommer wie Winter um die 8,5 bis 9 Grad. Das heißt, wenn es dann draußen tatsächlich im Hochsommer so um die 30 Grad hat, dann ist es zwar schön, wenn man draußen ist, dann ist es aber wirklich kalt, wenn man drin ist, Wenn man rauskommt, wird es dann auch wieder heiß. Man soll sich ein bisschen einpacken. Es hat halt 9 Grad und die Führung dauert eine gute Stunde, wenn man drin ist. Und eine Stunde 9 Grad muss man sich dann schon, oder muss man dann schon aushalten. Und wenn es dann nochmal reingehst und draußen ist es kälter, dann wird das Ganze angenehm warm. Also diese 9 Grad sind schon faszinierend. Und egal, wie die Witterung draußen ist, hat immer 9 Grad. Mhm. Und auch egal, wie viel es regnet. Es macht gar nicht so viel an der Tropfgeschwindigkeit, an der Tropfsteinbildung aus, weil der Felsen, der über der Teufelshöhle ist, oder die Felsformationen, die sind so mächtig, dass es sehr lange dauert, bis das Regenwasser abtropft quasi und dann unten in den Hohlraum ankommt. Deswegen sind Starkregenereignisse zwar schon so, dass es dann verstärkt tropft nach einer gewissen Zeit, aber insgesamt ist es nicht so, dass diese Tropfgeschwindigkeit groß variiert, weil eben sehr lange dauert, bis der Tropfen dann in den Hohlraum kommt. Höhlenentstehung ist nicht nur interessante Geschichte, sondern kann man wirklich bildlich erklären. Aber bitte denkt nicht dran, wenn ihr mal in der Höhle seid und ihr kommt 30 Jahre später wieder in die Höhle, dass ihr einen Unterschied seht. Für einen Millimeter, so 15, 16 Jahre braucht ihr schon.
Bis so ein Tropfstein
mal. Bis so ein Tropfstein einen Millimeter weiter wächst.
Okay. Genau. Ja. Aber allein schon durch Effekte, durch Beleuchtung und Erklärung kann man da schon einiges veranschaulichen aus der Geologie.
Gut, ich meine, LED-Beleuchtung und so weiter, so eine Höhle ist natürlich modern erschlossen, klar, und in Szene gesetzt. Aber es ist schon faszinierend, wie viele Nischen das da drin sind, wie man das Ganze in Szene setzen kann. Und die Teufelshöhle ist ja nicht nur eine der bekanntesten Schauhöhlen, sondern auch von der Begehbarkeit. Also man hat wirklich ein Höhlenerlebnis, man muss auch keine Angst haben, da reinzugehen. Die ist gut befestigt und so weiter. Und Höhlenerlebnis kann man wirklich ohne Gefahr in der Teufelshöhle wunderbar genießen. Jeder hat seine Höhlenerlebnisse.
Und eins der frappantesten Ergebnisse ist, hört man von Menschen, die zum Beispiel eine Allergie haben oder Heuschnupfen haben, die gehen dann eine Stunde durch diese Höhle, kommen raus und haben irgendwie das Gefühl, sie atmen befreit irgendwie, die Nase tropft nicht mehr, die Bronchien sind offen. Genau. Woher kommt das?
Du merkst halt wirklich, wenn du in der Höhle bist, nicht nur in der Teufelshöhle, egal, wenn du in einer Höhle bist, dass ich von der Luftzusammensetzung her, von dem Einatmen her, es tut sich was. Es ist eine Stunde lang, je nachdem, wie lange du drinnen bist, du atmest freier, du atmest anders, die Nase wird frei.
Wir haben keine Pollen.
Wir haben keine Pollen drin und es gibt ein paar Faktoren, die tatsächlich dafür, die das erklären. Es ist die absolute Staub- und Keimfreiheit, also es sind keine Allergene in der Luft. Übrigens, wer es genau wissen will, an der Hochsee oder im Hochgebirge ist wesentlich mehr Feinstaubanteil wie in der Teufelshöhle wie in Höhlen. Also Höhlen durch diese Bindung, durch die relative Luftfeuchtigkeit, das Wasser bindet dann den Feinstaub und setzt ihn ab. Insofern hast du keinen Staub in der Luft, keinen Feinstaub. Und die konstante Temperatur ist auch so ein Faktor. Und was in der Höhle noch dazu kommt, wenn du, egal ob du eine Führung machst oder ob du drin liegst in der Therapiestation, die es in der Teufelshöhle gibt, egal wie du dich verhältst, du hast einfach eine gewisse Ruhe. Und dieser Ruheaspekt, dieser Ruheeffekt, den du dann hast, du tust in der Zeit nichts anderes. Und da kommt auch ein bisschen die Psyche ins Spiel in Verbindung mit dem Höhlenklima. Es gibt einen schönen Slogan, den möchte ich jetzt gleich mal ansprechen und der ist tatsächlich nicht unwahr. Gesundheit aus dem Schoß der Erde. Es ist tatsächlich so, wer da drin ist, der fühlt sich wesentlich besser, wenn er wieder rausgeht und er möchte am liebsten auch wieder rein in die Höhle.
Ja. Also Therapiestation hast du gerade erwähnt, das heißt, das ist da irgendwie eine kleine...
so klein ist sie nicht. Wir sind Mitglied im Deutschen Heilstollenverband, sowas gibt es tatsächlich und es ist eine anerkannte Therapie, Heilstollentherapie nennt sich das oder wir sagen Höhlentherapie dazu. Und es sind genau diese Gesundheitsaspekte, die klimatischen Verhältnisse. Man muss sich so vorstellen, Patienten mit Asthma, mit chronischer Bronchitis, Kinder mit Keuchhusten zum Beispiel oder Pseudogrupp und es gibt noch andere Krankheitsbilder, die tun sich was Gutes, wenn sie jeden Tag 2 Stunden in der Höhle liegen für einen gewissen Zeitraum. Und brauchen dann oder reduzieren teilweise auch Medikamente und so weiter. Es hat keine Nebenwirkungen, man tut sich selber was Gutes dabei. Und es gibt es in mittlerweile 12 oder 13 Standorten in ganz Deutschland. In Bayern gibt es 2, in Bodenmais gibt es ein Silberbergwerk und in Bodenstein gibt es die Teufelshöhle. Und Patienten, die da drin sind, die sind jeden Tag 2 Stunden drin und genießen es tatsächlich. Und dieser Gesundheitsaspekt ist nicht nur fürs Image, sondern überhaupt für die Nutzung der Teufelshöhle ein sehr positives Moment. Also ich finde es klasse. Das wertet die Höhle absolut auf. Gesundheit aus dem Schoß der Erde.
Ja. Südöstlich des Ortskerns von Pottenstein, unweit eben der Teufelshöhle, da fließt der Weiersbach, der auch zum Teil aufgestaut ist. Mhm. Und da befindet sich dann eine zweite Attraktion, fast so ein bisschen schräg gegenüber. Mhm. Das ist ein Felsenbad, das zumindest in den 80er Jahren, als ich das erste Mal bewusst durch die Fränkische Schweiz mal gefahren ist, eigentlich mir gar nicht aufgefallen ist, weil es eigentlich verrammelt und zu und irgendwie in einem ganz schlimmen Zustand war. Und heute erfreut es sich großer Beliebtheit und Jugendstilbad kann man wörtlich nehmen. Ja, das ist nicht einfach nur ein Bassin, sondern das ist eine höchst kunstvoll angelegte Badestelle.
So ist es ja. Das ist auch tatsächlich eins der ältesten Freibäder in Bayern nach wie vor. Das ist 1926 gebaut, 24 geplant, 26 eröffnet worden. So wild in den Felsen drin, und zwar in einem Bereich im Weiersbachtal. Es war ein enges Tal, aber das ist ein Bereich, der wird das Tal ein bisschen weiter und hat ziemlich viel Sonneneinstrahlung. Also das war eine gute Lage. Und das Felsenbad war dann von 1989 bis 2001 geschlossen. Es war marode, es war richtig zu, es konnte keiner mehr rein. Das Becken war undicht, die ganzen Jugendstil-Türmchen und die ganze Jugendstil-Kulisse ist abgebröselt. Also das Baumaterial auch in den 20er Jahren war natürlich nicht so unbedingt das Haltbarste und auf die Dauer ausgelegt. Aber warum hat es zugemacht, das Bad? Es hat deswegen zugemacht in erster Linie, weil überall flächendeckend beheizte Freibäder waren und es ist ein unbeheiztes Bad nach wie vor. Und es ist das, mittlerweile das Schöne dabei, deswegen ist auch die Frequenz da. Je wärmer das wird, desto attraktiver wird das Felsenbad.
Weil es erfrischend ist.
Weil wir haben knapp 20 Grad und es ist richtig erfrischend und es ist richtig schön und dann die Kulisse noch dazu. Und 26 geplant. Und geplant wurde das Ganze vom Dr. Hans Brandt. Das war ein bekannter Geologe bei uns in Boddenstein, der auch die Teufelshöhle erschlossen hat. Und bei Dr. Hans Brandt kann man natürlich und muss man auch dazu sagen, es war nicht nur eine Persönlichkeit, die touristisch sehr viel für Boddenstein getan hat und visionär war, sondern es war auch eine Persönlichkeit, die in der NS-Vergangenheit eine sehr unrühmliche Vita an den Tag gelegt hat.
Es gab extra eine SS-Formation,
die nach dem Karst benannt war. Also er war SS-Standartenführer, also in der Hierarchie der NSDAP sehr weit oben angesetzt und hatte auch eine Elite-Einheit in Boddenstein aufgebaut, die SS Karstwehr, und hat zu dem Zwecke gegenüber vom Felsenbad auch einen See angelegt, den Schöngrundsee. Das war eigentlich, nicht nur eigentlich, das war der Wasserübungsplatz für diese SS-Elite-Einheit, für die Karstwehr, und zu dem Zwecke ist die angelegt worden. Den gibt es immer noch, den Schöngrundsee, wird aufgestaut, heute touristisch genutzt, mit Bootfahren, mit Kiosk und so weiter. Ist natürlich schön, aber die NS-Vergangenheit darf man, und auch die Ursache, warum es den See überhaupt gibt, den kann man natürlich nicht verschweigen. Das war eine andere Geschichte, die auch zur Geschichte von Boddenstein definitiv dazugehört. Ja.
Als Außenstelle quasi eines Konzentrationslagers. Ja. Erfährt man da als Tourist oder hat man die Chance, über diese auch dunkle Zeit was zu erfahren?
Wir interessierte Leute, die informieren wir natürlich bewusster so, um was es eigentlich ging bei der ganzen Geschichte. Und wir arbeiten auch sehr, sehr intensiv und rege zusammen mit dem ursprünglichen Konzentrationslager, nämlich Flossenbürg. Und das Boddenstein war eine Außenstelle von Flossenbürg.
In der Oberpfalz?
In der Oberpfalz. Und insofern gibt es da einen regen Austausch, der informativ auch ist und der auch nicht nur die Touristen, die interessiert sind, denen näher gebracht wird, sondern vor allem auch den Einheimischen, den Leuten und den nächsten Generationen. Und es ist auch die letzten Jahre ehrlicherweise ein bisschen einfacher geworden, weil die Sichtweise auf diese NS-Vergangenheit hat sich, ich will nicht sagen normalisiert, aber sie hat sich in eine vernünftige Entwicklung, in eine vernünftige Richtung entwickelt. Die Generation, die noch unmittelbar betroffen war und das Ganze vielleicht ein bisschen anders gesehen hat, die ist auch mittlerweile fast nicht mehr da. Und insofern, Geschichtsbewältigung schaut jetzt wirklich so aus, objektiv auf diese Zeit zu schauen. Und das kann man nicht verleugnen und das wollen wir auch gar nicht verleugnen.
Wichtiger Punkt und auch interessant, wie es quasi trotzdem touristisch behandelt werden kann, wenn es solche geschichtlichen Fakten nun mal gibt. Du hast die Einheimischen angesprochen, vielleicht noch kurze Frage dazu, als du damals Tourismuschef wurdest, vor 33 Jahren in Boddenstein, da gab es vermutlich ja nur tatsächlich als Hauptattraktion diese Teufelshöhle und viele Einheimische waren die sich damals schon da bewusst, dass das etwas ist, was auch Menschen eben von weiter her interessieren könnte.
Ja, wir waren halt vor 33 Jahren, das ist doch schon ein bisschen länger her jetzt, noch nicht ganz so weit, dass so jeder Einheimische den Tourist als positiv wahrgenommen hat. Also es war nicht unbedingt so, dass jeder das akzeptiert hat. Und dann, wie ich angefangen habe, was machst du dann als Neuling quasi, als Nicht-Boddenstein, aber schon aus der fränkischen Schweiz, neugierigerweise würde ich natürlich testen, was die Einheimischen von ihren Einrichtungen halten, auch von der Teufelshöhle. Ja, und dann habe ich meine ältere Frau gefragt, Gott hab sie selig, mittlerweile lebt sie nicht mehr, was sie von ihrer Teufelshöhle hält und wann ich da mal reinkomme, wann die offen hat. Sie kannte mich nicht und dann hat sie gesagt, naja, was willst du denn in der Teufelshöhle? Da sind die ganzen Preußen draußen und außerdem sind so viele Leute draußen, das rendiert sie sowieso nicht. Und dann habe ich gefragt, wann sie das letzte Mal drin waren. Da sagt sie, naja, in ihrer Schulzeit, also auch schon Jahrzehnte zurück. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn Einheimische so negativ über ihre Freizeiteinrichtungen reden, dann sagen das die auch den Gästen und es ist nicht ganz gut, da so zu arbeiten. Und es war für mich so ein Beginn der touristischen Arbeit, Meinungsbildung zu betreiben, wie wichtig und wie schön das Tourismus sein kann und dass es zum gewohnten Bild dazu gehört. Und ja, mittlerweile denke ich, ist es in Boddenstein kein Fremdkörper mehr, wenn Touristen auftauchen.
BR Heimat habe die Ehre. Schon während des Studiums war er nebenbei als Busfahrer und Reiseleiter für diverse Reisebüros in der Fränkischen Schweiz tätig, also ganz praktisch. Heute ist Thomas Bernhard aus Pottenstein Sprecher aller Verkehrsämter in der Fränkischen Schweiz, der Touristinformationen, wie man heute sagt. Er ist aber auch Dozent, er ist Kirchenführer und Heimatforscher und wir ratschen heute bei habe die Ehre unter anderem über Gesundheit aus dem Schoß der Erde in der Teufelshöhle, über gelebtes Brauchtum, Kervas und kirchliche Feste sowie über Landschaft und Geologie, denn die Fränkische Schweiz ist tatsächlich eine steinreiche Gegend. Ich würde mich freuen, wenn Sie nach den 11 Uhr Nachrichten weiter mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg. Dort, wo einst die Dichter der Romantik mal spazieren gingen, geben sich heute die Wanderer, Flusspaddler, Mountainbiker und Felsenkletterer die Klinke in die Hand. Die Fränkische Schweiz ist das perfekte Ziel für einen Tagesausflug oder auch für einen Kurzurlaub. Die Kunst des Tourismus ist dabei, dafür Sorge zu tragen, dass diese Besucher immer wiederkommen. Das ist seit 33 Jahren die Aufgabe von Thomas Bernhard, Tourismuschef in Pottenstein im Landkreis Bayreuth. Und ich freue mich auf eine weitere spannende und interessante Stunde mit ihm. Hollfeld im nördlichen Teil der Fränkischen Schweiz auch gelegen, da wo die Flüsse Wiesent und Kainach zusammenfließen, da wären wir wieder beim Thema Wasser. Mhm. Thomas Bernhard, mein heutiger Gast. In Pottenstein gibt es auch ein Gewässer, was sozusagen nicht namensgebend ist, aber was zumindest das kleine Städtler prägt. Aber es ist nicht wirklich ein Fluss, oder? Es ist eher ein Bach.
Die Püttlach. Püttlach ist sogar ein kleiner Ort bei uns. Ganz kleiner Bach und die Püttlach. So klein wie er ist, die zweigt sich im Ortsbereich Pottenstein 8-mal, weil Pottenstein ist tatsächlich ein kleines Städtchen mit Stadtrechten, eine sehr alte Stadt übrigens auch. Mhm. Und 8-mal Abzweigung eines Bächleins heißt, es wurden mal 8 Mühlen betrieben und es gab in Pottenstein wirklich mal 8 Mühlen. So klein wie der Bach ist, so wichtig ist er auch für Pottenstein. Mhm.
Ja. Gibt es an diese Tradition der Mühlen und der Hämmer auch noch eine Reminiszenz, eine Erinnerung, wo man noch was sieht davon, von dieser Kultur?
Also es gibt in Pottenstein noch ein Mühlrad, das kann man sogar noch betätigen, aber ansonsten ist aus der Mühlenromantik nicht mehr viel übrig geblieben. Mhm. Also die Gebäude gibt es zwar noch, aber Mühlenbetrieb im eigentlichen Sinne und Mühlenromantik ist eher nicht festzustellen in Pottenstein. Es gibt noch ein paar schöne Mühlen, Mühlengebäude, aber die haben eine andere Nutzung mittlerweile. Aber also Mühlen, nennt sich zwar immer schön Land der Burgen, Höhlen und Mühlen, die Fränkische Schweiz. Mühlen gab es viele, aber Mühlen, die produzieren, gibt es herzlich wenige. Die Zeit ist einfach vorbei. Ja.
Die Burgen sind aber tatsächlich noch zu besichtigen, sei es als Ruinen oder wie im Fall von Pottenstein, obwohl es ja eine der ältesten, aber auch markantesten ist. Die ist noch baulich wirklich sehr, sehr gut in Schuss, wird ja auch noch bewohnt.
Die werden noch bewohnt, ja.
Und man kann sogar selber sich da einmieten, glaube ich.
Ja, oder? Ja. Also die Fränkische Schweiz hat über 170 Burgen und Burgruinen, ganz, ganz viele, also eine enorm hohe Burgendichte. Wir sind übrigens auch Pottenstein nicht von ungefähr an der Deutschen Burgenstraße, die Fernstraße, Deutsche Burgenstraße. Und da ist der zentrale Bau natürlich die Burg in Pottenstein, über 1000 Jahre alt, Privatburg, seit 1877 genau genommen, 1918 sind die Familien von Winzingerode drauf. Und wenn einer tatsächlich mal so Burgenromantik erleben möchte, da ist eine wunderschöne Ferienwohnung, eine große Ferienwohnung in der oberen Burg. Und ich sage immer so spaßig, wenn man da nochmal auf der Toilette sitzt und nach unten schaut, einen schöneren Blick auf Pottenstein hast du kaum wie von der Burg aus.
Wunderbar, da funktioniert das andere Geschäft vielleicht auch besser, ja, mit so einer schönen Perspektive. Ja. Privatburg hast du gerade gesagt, also erbaut wurde sie und das hat vermutlich auch Pottenstein seinen Namen gegeben, ne? Von einem gewissen, nicht Potto, sondern Botho. Der wird geschrieben Botho von Pottenstein.
Ja.
Und der stammte aus einem Geschlecht, derer man heute in Bayern gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt oder zuordnen kann, die Aribonen.
Die Aribonen,
ja. Was waren denn das für Adlige.
Die Aribonen waren Adlige eigentlich aus dem Bundesland Kärnten. Die kamen sogar aus Österreich ursprünglich, waren recht bekanntes und vor allem gebietlich sehr reich begütertes Geschlecht. Und einer davon, der Botho, hat eine Gräfin aus Schweinfurt, die Judith von Schweinfurt, geheiratet und hat sich dann die Burg in Pottenstein gebaut. Warum die gebaut wurde als eine Burg, das ist nicht ganz klar. Das kann man eigentlich gar nicht mehr so recht nachvollziehen. Mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Botho mit Bertha geschrieben, also mit weichem B auf Fränkisch.
Auf Fränkisch, genau.
Auf Fränkisch mit weichem B oder mit wachem B, dass der Namensgeber für Pottenstein ist. Stein heißt, die Burg ist auf dem Stein, auf dem Felsen gebaut. Stein und Fels ist ja gleich. Und ich denke mal, wenn man besonders vornehm sein wollte, hat man in Franken das Ganze umgedreht, also nicht aus einem P ein B gemacht, sondern aus einem B ein P gemacht. Und daher kam der Name Pottenstein, genau. Mhm. Aber nach dem Bau von der Burg Pottenstein war die Burg dann lange, lange und viele Jahrhunderte auch bischöfliche Amtsburg vom Bischof von Bamberg. Das hat eigentlich die Ortsgeschichte in Pottenstein noch viel mehr geprägt, dass der Bamberger Bischof hier seine Burg hatte oder eine Amtsburg hatte. Und das lag daran, dass in Pottenstein die östliche Grenze vom Bistum Bamberg war, vom katholischen Bistum Bamberg. Das heißt, Pottenstein ist ein erzkatholischer Ort schon immer gewesen. Und die Kirche in Pottenstein, die Stadtpfarrkirche, gehört zur Burg eigentlich so vom Gebäudeensemble. Es ist eine Bischofskirche gewesen, lange, viele Jahrhunderte, bis dann das Bistum Bamberg weiter Richtung Osten gegangen ist, dann war es nicht mehr so wichtig. Dann war die Burg auch eine Zeit lang leer gestanden und erst Ende des 19. Jahrhunderts ist sie dann wieder gekauft und bewohnt worden. Mhm. Und mittlerweile eine Privatburg, Gott sei Dank, unser Wahrzeichen. Und die von Winzinger Rodes, Hut ab, versuchen die Burg zu erhalten. Sie ist wirklich gut in Schuss und wir sind froh drum, dass er so engagiert ist, unser Wahrzeichen zu erhalten.
Also auch wieder der Thilo von Winzinger Rode, glaube ich.
Ja. Und die Margit von Winzinger Rode, genau.
Das sind ja wiederum Adelssprösse von einer Familie, die eher aus Thüringen kommt. Ne? Ja, von der Burg Rodenstein stammen die eigentlich.
Genau, Burg Rodenstein, Pottenstein, Rodenstein hat nichts miteinander zu tun, aber den Ort Winzinger Rode gibt es noch in Thüringen, im Eichsfeld. Und daher kommen die, ganz genau.
Und zwischenzeitlich in dieser tausendjährigen Geschichte war auch eine sehr prominente Insassin quasi auf der Burg zeitweise untergebracht.
Ja.
Das war die heilige Elisabeth.
Die heilige Elisabeth von Thüringen. Ja. Das kommt nicht nur bei jeder Stadtführung, sondern faszinierend ist, dass in Pottenstein das wirklich fast jeder weiß. Nicht nur, dass sie da war, die heilige Elisabeth, sondern was sie da gemacht hat, warum sie da war. Und es ist ja schon sehr lange her, das war 1228. Sie hat aber bis heute ihre bleibenden Spuren hinterlassen. Die wird hoch verehrt in Pottenstein, vom Namen her. Man sieht die ganz, ganz oft im Ortsbereich Pottenstein als Statue, auf Brunnen, Gemälden, in Kirchen oder wie auch immer. Und die Elisabeth von Thüringen, eine ungarische Königstochter, die eigentlich auf der Wartburg bei Eisenach gewohnt hat, mit dem Thüringer Landgrafen verheiratet war. Und wie der dann gestorben war, beziehungsweise auf einem Kreuzzug in Süditalien ums Leben gekommen ist, musste die Elisabeth von der Wartburg gehen. Just aus dem Grund, weil die Elisabeth genauso war, wie man sich das gerne in ihrem Lebenslauf heute so vorstellt. Sie war eine etwas mintätige Frau, eine etwas Frau, die hat sich etwas übergebührlich mit sozialen Randgruppen auseinandergesetzt und letztendlich auch das Vermögen der Landgrafen dafür verwendet. Und deswegen war es für Hof oder bei Hof damals, 13. Jahrhundert, nicht unbedingt so schicklich, dass sich eine Herrscherin um solche Sachen kümmert. Und dann musste man sich der Elisabeth, oder wollte man sich der Elisabeth entledigen. Und dann ist sie nach Pottenstein gekommen. Nicht lang, aber sie war da, weil nämlich ihr Onkel, das kann man wissen, der Bauer vom Bamberger Dom, das war der Bischof Egbert von Meranien oder Egbert von Bamberg. Und das war ihr leiblicher Onkel. Und der war ja auch Eigentümer der Burg in Pottenstein, der Amtsburg. Und deswegen hatte er seine Amtsburg, seiner Nichte, für einige Monate, 1228, zugewiesen, quasi als Übergangswohnsitz. Ob sie zwanghaft da war, freiwillig war sie wahrscheinlich nicht da. Urlaub hat sie auch nicht gemacht, aber sie war da. Und die paar Monate haben ausgereicht, dass heute noch jeder von der Elisabeth spricht in Pottenstein und in der Fränkischen Schweiz.
Da gab es ja auch ein Wunder, was ihr zugeschrieben wird.
Quasi. Ja, das ist aber nicht in Pottenstein passiert. Das ist wahrscheinlich in Eisenach passiert, auf der Wartburg, sogenannte Rosenwunder. Ganz schöne kleine Legende von der Elisabeth. Sie ist mal wieder mit einem Korb voller Brot und mit einem Tuch abgedeckt ins Armenhaus hinuntergegangen von der Wartburg nach Eisenach. Und ihr Gatte hat dann versucht, das zu unterbinden, sollte das versuchen zu unterbinden und hat dann das Tuch weggezogen. Aus dem Brot, das im Korb war, sind rote Rosen geworden, diese Verwandlung Brot zu Rosen. Deswegen ist auch die rote Rose, so ein Symbol für zum Beispiel mobile Krankenpflege, Caritas und so weiter, hängt mit der heiligen Elisabeth zusammen.
Und trotzdem diese Geschichte oder der kleine Teil der Geschichte, wo sie in Pottenstein war, kann man auch auf einer Ausstellung in der Burg dann nachvollziehen.
Auf der Burg ist die einzige Dauerausstellung noch aus dem Gedenkjahr der heiligen Elisabeth 2008, die ist dann stehen geblieben. Und wer sich da genau informiert, hat eine wunderbare Bilderausstellung in der Zehnscheune. Also da erfährt man ganz, ganz viel über die heilige Elisabeth und auch ihr Wirken in der fränkischen Schweiz.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Mein heutiger Gast ist da geblieben in der fränkischen Schweiz, wo er auch geboren worden ist, vor inzwischen 57 Jahren.
Ist auch 58.
58 werden es jetzt, genau. Thomas Bernhard, ein Gewächs der fränkischen Schweiz, kann man schon sagen. Also das kleine Dorf, Pfarrdorf Hochstahl, wo du herstammst,
ja,
das ist von Pottenstein jetzt Luftlinie.
15, 20 Kilometer. Ja, ja.
Wie ist es als Kind in der fränkischen Schweiz aufzuwachsen? Ist es eher eng und man möchte irgendwann einmal weg? Oder ist es so schön, dass man dann beschließt, auch sein gesamtes berufliches Leben und darüber hinaus dort zu verbringen, in diesem kleinen Fleckchen Erde?
Also die Kindheit, die Frage ist wirklich gut. Die Kindheit ist schon prägend, die ist schon entscheidend. Und vor allem, du hast in der fränkischen Schweiz, so habe ich erlebt, eine absolut schöne, ruhige, wenig hektische Kindheit und so weiter. Also man kann in der fränkischen Schweiz nicht nur gut leben, sondern auch als Kind wirklich gut leben. Aber dann braucht es natürlich schon ein paar Faktoren, dass man dann in der Heimat auch arbeitet. Und es liegt nicht nur an der Kindheit, es liegt schon daran, dass man ein bisschen was von der Welt sieht und dann wieder gerne zurückkommt, aber sich dann wieder an die eigene Kindheit erinnert und dann schließt sich ziemlich schnell ein Kreis, wenn man das dann mit der eigenen Familie und mit dem Berufsleben verbinden kann. Und wenn man wirklich einer aus der fränkischen Schweiz ist, ein wirklicher fränkischer Schweizler, einmal fränkischer Schweizler, immer fränkischer Schweizer, du wirst es bleiben, ob du willst oder nicht. Und das Schöne ist, wenn man das Beste draus macht und wenn man sich dann wohlfühlt mit dieser Situation, dann hat man schon gewonnen, dann passt's.
Dazu passt auch dein T-Shirt, was du heute anhast. Ein schönes Motiv eines Wanderers, der zwischen Felsen und Bäumen unterwegs ist. Oben drüber steht, ich muss gar nichts, ich muss nur in die fränkische Schweiz.
Ja, ich bin zwar gerne jetzt im Studio in Nürnberg hier, ganz genau, aber ich freue mich dann schon wieder, wenn ich in die fränkische Schweiz zurückfahre.
Aufgewachsen in den 70ern dort. Ja. Wie war die fränkische Schweiz damals? War das schon der Tourismus-Hotspot, den wir heute kennen? Oder war das eher tatsächlich dieser etwas verschlafene, vergessene Teil zwischen Bamberg, Bayreuth und Erlangen?
Also ich hab's wirklich noch als etwas verschlafen ist das falsche Wort, aber sehr, sehr ruhig gelegenes und peripher gelegenes Gebiet auf jeden Fall. Mit wenig Verkehr, vor allem so in Randbereichen zur Ortschaft, wo ich eigentlich herkomme, war es noch sehr, sehr ruhig. Wir konnten auf der Straße noch Fußball spielen, weil alle heilige Zeit immer ein Auto vorbeigefahren ist. Gell? Aber dann hat sich so ziemlich schnell entwickelt. Oder sagen wir mal so, es gab schon Bereiche, auch in den 60er, 70er Jahren, wo mehr los war und wo auch Tourismus war. Pottenstein, wo ich jetzt arbeite, Gößweinstein, solche Bereiche, die waren schon immer frequentiert. Aber das war so auch bei den Einheimischen, da sind die Touristen, da sind die Urlauber, da sind die Fremden und da sind wir.
Und in Gößweinstein kam natürlich noch der Glaube dazu, die Wallfahrt.
Die ganzen Wallfahrten, wir sind ja selber auch immer nach Gößweinstein oder Wallfahrten immer noch jedes Jahr nach Gößweinstein. Das gehört einfach dazu, dieses kirchliche Brauchtum gehört einfach dazu. Aber ansonsten war die Fränkische Schweiz in der Gänze relativ ruhig. Aber es hat sich dann im Laufe der letzten Jahrzehnte natürlich entwickelt durch verschiedene Tourismusformen, Motorradtourismus in den 70er, 80er Jahren. Wer kennt sie nicht? Die Kadi in Heggenhof, Kult in der fränkischen Schweiz. Heggenhof ist die Nachbarortschaft von Hochstau, wo ich aufgewachsen bin. Deswegen sage ich das so gerne.
Eine legendäre Gastwirtin dort, die Kadi.
Genau, der Motorradfahrer-Treff schlechthin, genau. Wie die Motorradfahrer gekommen sind, mussten wir mit dem Fußballspielen auf der Straße aufhören. Dann war es vorbei mit der Ruhe in Hochstall, aber es war halt einfach so, ist eine Entwicklung.
Und die sind gekommen wegen den vielen Kurven?
Die sind gekommen wegen den vielen Kurven. Motorradfahrer wegen den vielen Kurven, ganz genau, ja. Und wegen der Landschaft und letztendlich auch, gut, Bier soll man nicht unbedingt sagen, aber auch wegen der Gastronomie und wegen der Treffpunktmöglichkeiten. Also Motorradfahrer, es war ja so ein Trend irgendwo, freizeitmäßig Motorrad zu fahren, also nicht nur als von A nach B zu kommen. Und wie das dann wirklich sich entwickelt hat, musste man sich treffen, um Insider auszutauschen. Und da war Heggenhof, die Kathi, Gott hab sie selig, ich habe sie sehr gut gekannt, bevor sie gestorben ist. Irgendwann hat sie mir gesagt, die Kathi, also wenn ihr noch nicht verheiratet wärt, wird sie mich heiraten wollen, aber das ist schon lange her. Ende der 80er war das. Und ja, die Kathi war halt eine, die hat selber keine Kinder gehabt. Ihre Motorradfahrer waren ihre Kinder. Und es mussten alle merken, wie willkommen das sie waren. Und durch die Willkommenskultur war es einfach so, alle sind gefühlt nach Heggenhof gepilgert, um die Kathi zu sehen, um ihr Motorrad abzustellen. Und dann hat sich da wirklich der Motorradtourismus richtig entwickelt in der fränkischen Schweiz.
Ja. Heute ist es gefühlt eher der Klettertourismus, der im Vordergrund steht. Das sind ja auch Menschen, die auch eher naturverbunden sind, die vielleicht auch eher auf ökologischeren Wegen in die fränkische Schweiz kommen und dann auch auf ihrem Felsen ihre Ruhe haben wollen. Du persönlich, warst du eher als Kind Felsenkletterer oder warst du Bücherwurm?
Weder noch. Ich war eher so der Ja, der Biker letztendlich, aber nicht der Motorradfahrer, sondern der Mountainbiker oder halt so unterwegs, gell? Oder der Fußballer.
Da gab es auch noch keine E-Bikes.
E-Bikes gab es noch nicht.
Nee, in der Fränkischen Schweiz geht es ja rauf und runter, also es war schon nicht unanstrengend vermutlich. Nee,
alles klar. Also Berge rauf und runter war gewohnt auf jeden Fall. Mhm. Aber ich selber geklettert bin ich nicht, überhaupt nicht. Da gab es in der Familie auch keinen Bezug dazu. Ja, aber unsere beiden Jungs, mittlerweile auch schon mehr als erwachsen, die sind beide passionierte Kletterer geworden. Das liegt aber daran, dass sie die Kletterfelsen direkt in Sichtweite haben, da zu Hause, wo sie aufgewachsen sind in Bodenstein. Und da bleibt ja fast nichts anderes übrig, als wirklich das mal auszuprobieren. Ja, dass dann beide auch nur Sportlehrer geworden sind, ist natürlich auch nicht so schlecht. Man verbindet es Sinnvolle mit Nützlichen auf jeden Fall.
Und andere kommen zum Klettern, nicht weil sie es vor der Nase haben, sondern weil es so attraktiv ist. Die kommen zum Teil von ganz weit her, zum Teil auch vom anderen Ende der Welt, sage ich mal.
Also witzig ist, wir hatten ja die Fußball-WM heuer. Und das erste Spiel war gegen Curaçao und viele wussten gar nicht, wo das ist. Wir wussten das, weil nämlich Kletterer aus Curaçao schon in der Fränkischen Schweiz bei uns in der Touristinfo waren.
Tatsächlich.
Dass es in der Karibik ist, Mongolei oder was weiß ich. Also Klettern hat die höchste Internationalität in der Fränkischen Schweiz. Und was so attraktiv beim Klettern ist, das ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Es ist das Gestein, es ist die Geologie, das heißt das griffige Gestein. Es ist das freie Klettern, die Möglichkeit, die Vielfalt. Es ist auch die Tatsache, dass wenn du so Kletterrouten hast in der Fränkischen Schweiz, die sind nicht besonders hoch. Das heißt, ich kann hier wunderbar trainieren, ich kann hier üben und ausprobieren. Ich muss nicht irgendwie stabsmäßig vorbereiten, eine riesen Route zu machen. Ich kann es öfters probieren. Die Erreichbarkeit ist ganz günstig in der Fränkischen Schweiz, auch mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch mit Pkw, auch egal wie. Also du kommst relativ schnell in die Fränkische Schweiz zu den Kletterfelsen. Die Community ist natürlich auch an den Kletterfelsmassiven. Und was das Klettern weltweit so attraktiv macht, das sind gewisse Superlative. Der Mensch ist halt so konstruiert und wenn es tatsächlich einen Superlativ gibt, die weltweit schwerste Kletterroute, eine der schwersten Kletterrouten, gar nicht weit weg von Pottenstein zurzeit, einmal begangen, wenn das weltweit Schule macht, da muss ich hin, das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht kann. Und so erzählt sich das halt dann weiter. Und dann hast du auf einmal Leute da. Ich hatte eine kleine Begegnung vor einigen Jahren, so lange ist es gar nicht her, kommt am Freitag Nachmittag mal so ein Pärchen in die Touristinformation. Vom Aussehen her definitiv keine Europäer. Fragst du dann auf Englisch, wo sie wegen herkommen. Auf einmal sagt er, ja, sie kommen aus Ulaanbaatar. Deswegen das Stichwort Mongolei. Denke ich, oh Gott, ja, als Geograf, weißt du, wo das ist, gell, Hauptstadt der Mongolei. Dann fragst du, was die eigentlich da tun. Dann sagt er, ja, sie kommen nämlich jedes Jahr. Die sind auch heuer wieder da gewesen, waren schon da. Für ihn ist gar nicht wichtig, wo er ist. Die Fränkische Schweiz kannte er nicht. Jetzt kennt er sie mittlerweile nach einigen Jahren. Aber für ihn gibt es zwei Begriffe. Das eine ist Climbing. Also er will seinem Hobby frönen. Die sind semi-professionell unterwegs, die beiden.
Also Climbing, Klettern,
Freiklettern, genau. Mhm. Und das ganze Frankenjura. Die Marke, das hat mich ein bisschen überrascht, ist nicht Fränkische Schweiz, sondern Frankenjura, diese geologische Bezeichnung. Klettern im Frankenjura weiß auch der Mongole. Und insofern 1 und 1 ist 2. Mhm. Total spannend. Und Klettern als Sportart ist eine ungeheure dynamische Sportart und ich finde es immer so sehr positiv in der Fränkischen Schweiz, egal wo du bist, Kletterer, das siehst du eigentlich gefühlt überall fast. Die beleben das Landschaftsbild und die lassen die Leute auch die Landschaft wahrnehmen, nicht als Rentnergebirge, als verschlafenes Gebirge, sondern tut sich was in der Natur. Da ist Action unterwegs, ein bisschen zumindest, und zwar Action in Einklang mit der Natur. Also passt es wunderbar. Klettern, Fränkische Schweiz, das gehört zusammen, es ist eine Einheit.
Und in der Regel sind diese Kletterer ja auch fit körperlich, haben keinen Gramm Übergewicht, weil das müssten sie ja alles mit den Händen tragen und halten und stützen beim Hochklettern. Das heißt, die übliche traditionelle Gastronomie und Küche in der Fränkischen Schweiz, die muss sich da vielleicht auch ein bisschen an das Kletterklientel anpassen oder essen die abends auch ihr Schäufele mit Klößen?
Also lieber trinken sie mit Sicherheit das Seidler Bier, deswegen sind die Brauereien gut frequentiert von Kletterern, die haben sich teilweise sogar ein Stück weit drauf spezialisiert. Aber wenn einer den ganzen Tag geklettert ist, dann verträgt er auch ein Schäufele. Das Schäufele gehört dazu.
Und die höchste Brauereidichte der Welt, die ist natürlich sprichwörtlich. Dafür ist die Fränkische Schweiz nach wie vor bekannt. Jetzt hat man gehört, viele Brauereien, das Geschäft geht insgesamt ein bisschen zurück. Gerade bei den Großkonzernen merkt man das in den Absatzzahlen. Ja. Wie ist es bei diesen kleinen Familiengeführten? Sind die noch halbwegs ungefährdet von all diesen Effekten? Oder?
Ja, es ist natürlich in jeder Brauerei so. Aber es ist so viel Enthusiasmus unterwegs und so viel Selbstbewusstsein unterwegs, dass es so lokal noch funktioniert. Großbrauereien hatten in der Fränkischen Schweiz immer Probleme, Fuß zu fassen. Dafür gibt es viel zu kleine. Und wenn ich halt in der Ortschaft bin, wenn ich in Bodenstein bin, dann gibt es in Bodenstein 2 Brauereien. Und wenn ich halt ein Bier trinke, dann trinke ich halt 1 aus Bodenstein, logischerweise. Und so machen es andere Ortschaften auch. Und der lokale Absatz ist nach wie vor noch vorhanden. Also ich denke mal, so groß wird das Brauereisterben in der Fränkischen Schweiz hoffentlich nicht werden.
Neben vielen Felsen haben wir auch immer noch viel Wald, manchmal sogar Wald auf den Felsen, Thomas Bernhard. Ja. Die Entbuschung ist ja so ein Fachbegriff, das heißt, man muss an manchen Stellen schon auch dafür sorgen, dass diese markanten Felsen der Fränkischen Schweiz auch sichtbar bleiben und nicht eben vom Wald verschlungen werden, sozusagen. Ja. Da muss man wahrscheinlich mit der Bergwacht zusammenarbeiten, oder?
Mit dem Naturpark, mit der Bergwacht, aber so markante Bereiche frei zu halten oder frei zu legen, Stichwort Felsfreilegung, eine Maßnahme vom hiesigen Naturpark, das ist notwendig, rein optisch gesehen, um eine gewisse Ursprünglichkeit herzustellen. Was aber nicht ganz stimmt, weil die Fränkische Schweiz ursprünglich ein bewaldetes Gebiet war. Ursprünglich war die Fränkische Schweiz nicht so, wie man sie sich gerne heute vorstellt oder wie man sie gerne heute sieht. Alles, was so mit Trockenrasenhängen zu tun hat und Kalkmagerrasen und so weiter, das ist ein Relikt aus einer gewissen Zeit, wo Schafbeweidung und Ziegenbeweidung üblich war. Und da ist eben die Landschaft freigehalten worden, viele Bereiche. Und so stellt man sich die Fränkische Schweiz vor, weil es halt optisch wesentlich freier ausschaut wie ein bewaldeter Bereich. Aber ursprünglich nicht ganz, aber auf jeden Fall optisch an markanten Stellen die Fränkische Schweiz so zu präsentieren, wie man sie sich gerne vorstellt, das macht Sinn.
Die tiefen Täler und das tief liegende Wasser, damit auch die Wertschätzung für Trinkwasser, haben wir schon erwähnt. Mhm. Auch die Osterbrunnenkultur hat damit am Rande zu tun, sozusagen rund um Ostern, diese reich geschmückten Brunnen, die man überall findet in der Fränkischen Schweiz und wo auch richtige Brunnenrundfahrten angeboten werden. Jetzt nicht nur in Pottenstein, sondern
in der ganzen Fränkischen Schweiz. Der Brauch ist eigentlich ganz einfach erklärt und er hat auch mit Ostern, mit dem kirchlichen Fest Ostern, relativ wenig oder eigentlich gar nichts zu tun. Man musste ja früher versuchen, Trinkwasser vorrätig zu haben. Und so in Talbereichen, in Talorten wie Pottenstein, wie Heiligenstadt, wie Muggendorf, war das nie ein Problem, weil es ja immer Fließwasser gab. Aber so auf den vielen Jura-Hochflächendörfern war das schon eine Herausforderung, immer Trinkwasser zu haben für Mensch und für Vieh. Und man hat sich dann beholfen, entweder mit Zisternenanlagen, mit so Hüllweihern, so Dorfweihern, die man heute noch sieht. Und das Wasser, das da drin gesammelt wurde, das ist natürlich nicht besser geworden. Es hat nicht immer Trinkwasserqualität gehabt. Das war ja Regenwasser, klar. Und man musste öfters diese Anlagen, diese künstlichen Anlagen sauber machen. Und dieses Brunnenputzen oder Zisternenputzen ist eigentlich so der Hintergrund dieses Brauchs des Osterbrunnenschmückens. Und warum Osterbrunnen? Das liegt daran, weil da die Schneeschmelze rum war und der Winter vorbei war und es war das erste Mal groß reine machen, diese Anlagen, verbunden mit dem Dorffest, ist auch heute noch so. Aber dann hat man das so zentrale Wasserversorgung so in den 40er, 50er Jahren wieder vergessen. Mhm. Und dann irgendwann so 70er Jahre, touristisch hat sich was entwickelt, da war doch mal was Besonderes, es gibt einen Brauch, den gibt es woanders nicht, also werden wir den wieder aufleben lassen. Und mittlerweile ist es halt so, dass der Osterbrunnenbrauch wahnsinnig viele Gäste zu einer Zeit anzieht, die früher touristisch gar nicht so relevant war. Mhm. Ostern war eine Zeit, die früher noch nicht so von Besuchern frequentiert war.
Genau, jetzt das geht ja so von der Karwoche bis 14 Tage nach Ostern sind diese Osterbrunnen zu sehen.
Genau, Karwoche bis 14 Tage nach Ostern. Mhm. Erzeugen natürlich Verkehr, Busrundfahrten und so weiter, schöne Fotomotive, ist mir klar, aber es bereichert die Gegend und vor allem, man sollte es nicht unterschätzen, also egal wo du bist, ein schöner geschmückter Osterbrunnen ist immer ein schönes Bild zum Frühlingsmotiv und so weiter, also rein werbetechnisch gesehen und marketingtechnisch, Osterbrunnen, Fränkische Schweiz ist schon genial.
Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, sprechen Touristiker einerseits von einem großen Erfolg, manche, die es ein bisschen ganzheitlicher betrachten und seit der Corona-Zeit, als gerade Mittelgebirgsorte wie Pottenstein oder die Fränkische Schweiz insgesamt überrannt worden sind von Menschen, die einfach unter freiem Himmel mit Abstand Urlaub machen wollten. Ja. Spätestens ab da hat sich dieser Begriff eingebürgert, Overtourism. Also wenn zu viele Leute auf zu wenig Raum zusammenkommen. Jetzt haben wir über die engen Täler gesprochen, wir haben über die Erlebnismeile gesprochen, die wir noch nicht gar nicht komplett abgegangen sind. In Pottenstein gehört ja auch noch vieles andere dazu. Zum Beispiel das Sommerrodeln ist ein Thema und vieles mehr. Kann man da irgendwas steuern oder kann man was begrenzen? Muss man sogar was begrenzen? Wie sieht es in Zukunft aus mit diesem Thema Verkehr und zu viele Leute auf zu wenig Raum?
Also ich vermeide gerne den Begriff Overtourism, weil ich die Fränkische Schweiz nicht erkenne als ein Gebiet, wo Overtourism tatsächlich ein Problem darstellt. Es wird immer so verglichen mit Bereichen in Altbayern, Zugspitzregion oder wie auch immer.
Wo am Wochenende ganz München hinfährt.
Und komplett dicht ist, das hast du in der Fränkischen Schweiz nicht. Es gibt Bereiche, aber die gab schon eigentlich immer, die gut frequentiert sind, die viel frequentiert sind. Verkehrsführung, ÖPNV und so weiter ist immer ein Thema, wird auch immer ein Thema bleiben. dass die Teufelshöhne und dass die Sommerrodelbahn und solche Bereiche mit Frequenz oder auch Gößweinstein, der Ort mit der Basilika, mit einem Ort, wenn die Sehenswürdigkeit schon mittendrin ist, das ist ganz klar. Aber
früher hat man sich der Basilika auf Knien genähert als
genau.
Pilger.
Jetzt sucht man einen Parkplatz und geht dann rein, ganz
klar. Aber immerhin kann man mit der Bahn reinfahren in die Fränkische Schweiz. Das ist zumindest auf einer Strecke möglich.
Ja, das ist die Dampfbahn Fränkische Schweiz. Also man kann bis Ebermannstadt fahren, das würde ich sowieso jedem empfehlen. Und für die Anreise, vielleicht sollte man sich mal intensiver informieren. Wenn man so aus dem mittelfränkischen Ballungsraum zum Beispiel kommt, aus Nürnberg, diese Anreise mit Bahn und Bus, die funktioniert nämlich wunderbar. Ich brauche kein Auto aus Nürnberg, sondern ich komme mit dem Zug bis Pegnitz oder bis Ebermannstadt, fahre dann mit der Buslinie quer durch die Fränkische Schweiz und kann fußläufig so ziemlich viel erreichen. Mhm. Also machbar ist es schon. Ich will es halt, ich muss es nur wollen. Es muss nicht jeder mit dem Auto kommen. Und was ich noch sagen wollte, was so für die Einheimischen durchaus eine gewisse Charmanz hat, wenn es dann am Sonntag um 19 Uhr wieder ist, also um 19.30 Uhr, dann ist die Fränkische Schweiz wieder, dann wird sie so langsam leer gefegt und leer gekehrt. Mhm. Dann ist die Fränkische Schweiz wieder so, wie wir das als Einheimische lieben. Das ist gut. Gäste sind immer willkommen, aber es ist auch ganz gut, wenn sie manchmal wieder nach Hause fahren. Aber das ist überall so. Und insofern die Fränkische Schweiz passt.
Es gab ja mal den Schlagwort, die Einheimischen bestimmen den Tourismus mit. Ist es tatsächlich so, dass man da nicht über die Köpfe der Menschen, die dort auch dort dauerhaft leben, solche touristischen Konzepte wie mit Kletterwald, mit Sommerrodeln, was es noch alles gibt, denen drüber stülpt, sondern dass man die einbindet und sagt, wir machen nur so viel und das, damit ihr da auch damit leben könnt, im wahrsten Sinne des Wortes?
Also ich sag mal, in der Fränkischen Schweiz sind die räumlichen Einheiten, die Gemeinden und die Nähe zum Bürger, die ist noch so nah, die ist noch so intensiv, dass es gar nicht anders gehen würde. Gell? Das heißt, wenn jetzt es gab auch in Pottenstein schon ganz, ganz viele Anträge, Ideen und so weiter, das Ganze touristisch so aufzupeppen, dass wirklich Halligalli ist. Aber das sind dann Einrichtungen, die passen einfach weder in die Gegend, noch passen sie zu den Leuten dazu, noch erzeugen die Emissionen, die kein Mensch will. Go-Kart-Bahn, das war so ein Stichwort so in den 90er, Ende der 90er. Die wildesten Sachen, um einfach die Gegend nicht aufzuwerten, sondern einfach aufzulassen. Ne? Aber die Geschichte, die ist gestorben. Und vor allem, sowas ist Gott sei Dank noch in gemeindlicher Hand oder in Destinationshand. Und bevor es da die Planungen gibt und die zur Umsetzung kommen, sind alle daran beteiligt und jeder kann sein Veto einlegen. Ich denke mal, die Akteure vor Ort sind schon so weitsichtig, dass wir alle dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen noch gut bei uns leben können. Und das ist unsere Aufgabe.
Im Gegenteil, es gibt ja jetzt einen Funpark. Das klingt ja so ein bisschen nach Go-Kart, aber im Gegenteil dazu, es wird komplett alles mit elektrischem Strom gemacht.
Genau. Macht seinen Strom selber, heißt E-Funpark. Seine E-Go-Karts, also wenn einer Go-Kart fahren will, dann bitte nach Pottenstein, ohne dass es Benzin und Geräuschkulisse hat. Das sind Elektro-Go-Karts, die mindestens genauso schnell fahren und genauso Spaß machen. E-Mobilität gibt es in Pottenstein schon länger, als es in der Gesellschaft diskutiert wurde.
Wobei die Hotels das jetzt auch noch ein bisschen erkennen müssen, vielleicht zu sagen, es ist ein Standortvorteil, wenn ich meinem Gast auch eine Lademöglichkeit für sein Elektroauto auf meinem Parkplatz neben dem Hotel biete.
Ja, das ist durchaus, die Entwicklung wird es zeigen, ganz genau. Ja. Und es wird sich entwickeln, wie sich Infrastruktur immer entwickelt. Das ist immer eine dynamische Sache, es ist niemals abgeschlossen. Und es ist auch das Spannende am Tourismus insgesamt, dass nie was stehen bleibt, dass es immer weitergeht in eine Richtung. Wenn es die Richtung ist, die man selber einschlägt, dann ist es okay. Wenn es eine Richtung ist, die von auswärts kommt, dann sollte man offen sein in alle Richtungen, um was Vernünftiges daraus zu machen. Tourismus macht Spaß.
Und deswegen gibt es was, wo du sagst, jetzt habe ich das über 30 Jahre gemacht. Ich habe vieles vorangebracht in meiner Gemeinde, in der ich Tourismus betrieben habe. Ist da überhaupt noch was übrig für einen Nachfolger? Oder würdest du sagen, der hat auch die nächsten 20 Jahre gut zu tun?
Gott. Wenn ich an die Zeit denke, wie ich in Pottenstein angefangen habe, bei mir war ganz wichtig, dass nicht nur die touristische Arbeit vorne ansteht oder mein Job letztendlich. Ideal ist wirklich, wenn man dort lebt, wohnt und arbeitet, wo die anderen gerne sind. Wenn man diese Kombination für sich schaffen kann und definieren kann, dann gibt es auch das schöne Motto, dass man zufrieden sein kann.
Genau, dein Lebensmotto sozusagen. Das ist ein ständiges Bemühen um Zufriedenheit. Aber wenn die Menschen um einen herum zufrieden sind, dann, glaube ich, strahlt es auch zurück. Und es ist ja auch nicht so, dass du nur theoretisch Planungen machst für den Tourismus, sondern man kann dich auch ganz live erleben, beispielsweise, wenn man sich für alte Kirchen interessiert.
Ja, bei uns ist immer ein ganz großes Thema Konfessionalität. Es gibt viele katholische Kirchen, es gibt viele evangelische Kirchen. wenn du Katholik bist, dann kennst du die katholischen Kirchen aus reinem Interesse schon, vielleicht alle, vielleicht nicht alle, aber in evangelische Kirchen kommen wir eher selten rein. Und deswegen habe ich versucht, in beiden Sachen eine Kirchenführerausbildung zu machen und praktiziere es auch. Also wenn einer eine Kirchenführung möchte, durch katholische, evangelische Kirchen irgendwo in der Fränkischen Schweiz, einfach einen Thomas mal anrufen, vielleicht passt es irgendwann mal rein.
In der Fränkischen Schweiz, da gibt es ja auch so ein paar Familien, sage ich jetzt mal, derer von Egloffstein, die haben wir noch erwähnt, auch die von Aufsiss, das ist letztendlich auch die Gegend, aus der du persönlich stammst. Da gibt es auch einen Ort, der Aufsiss heißt, auch wieder eine Burg, Thomas Bernhard. Heute mein Gast mit einem Blick hinter die Kulissen der Fränkischen Schweiz, möchte ich jetzt mal sagen, hinter die Felsen und hinter die Formationen, die man heute gerne erklettert. Und wo es aber auch einiges und vieles Kulturelles zu erleben gibt. Wir haben einerseits die Welt des Glaubens und die damit verbundenen Bräuche und auch die Kirchen angesprochen, aber da gibt es noch viel mehr. Jetzt haben wir bald schon wieder Mitte August. Was kann man denn in der Fränkischen Schweiz in den Ferien jetzt oder auch in Richtung Herbst, Winter noch erleben?
Ach Gott, wenn man alle Veranstaltungen, die richtig interessant sind, aufzählen wollte, dann wären wir wahrscheinlich morgen früh noch da.
Dann nehmen wir mal die Highlights.
Aber dann nehmen wir mal die Highlights, genau. Also was immer gut kommt, wir haben in der Teufelshöhle jetzt bis Ende September regelmäßig Veranstaltungen auch für Kinder, Kultur in der Teufelshöhle. Da ist es schön kühl, auch im Sommer, und für Kids immer was dabei. Also mal reinschauen, teufelshöhle.de. Wenn es um Kirchen geht und um Glauben geht, dann gehört auch in Franken die Kerwa dazu, die Kirchwein. Heißt ja auch vom Begriff her so, die Kerwa. Ende August, 21., 24. August, kultige Kerwa, die Bartholomäuskirchweih in Poddenstein. Mitten in Poddenstein lohnt sich auf jeden Fall einmal ein Abstecher. Was bis zum 15. August jetzt noch die kommende Woche noch läuft, das sind die Faustfestspiele in Poddenstein. Die gibt es seit einigen Jahren. Eine feste Veranstaltungskaliste. Ich sage immer, Wohnsiedel im kleinen Format, das Felsenlabyrinth oder die Felsenbühne in Wohnsiedel. Es ist tatsächlich so, in den Felsen drin, bei der Schüttersmühle bis Ende August oder bis Mitte August, bis 15. gibt es noch die Festspiele, gibt es jedes Jahr.
Man kann vorher wandern im
Klumpertal. Man kann vorher im Klumpertal wandern,
genau.
Wunderbar, kann es dann miteinander verbinden.
Und vor Faust muss man da auch keine Angst haben, weil das ist alles so zusammengekürzt auf Spielfilmlänge, dass man die Klassiker von Goethe in einer überschaubaren und in einem gut verständlichen Deutsch erleben kann.
Also Faust ist nur ein Stück davon. Die heißen halt so, die Faustfestspiele, weil das ursprünglich so die Absicht war. Aber es geht um lokale Stücke, es geht um sehr witzige Stücke. Das Stück, das in dem Jahr neu inszeniert wurde und auch noch ein paar Mal läuft, das ist eine Geschichte aus dem 30-jährigen Krieg. Der Schmied vom Poddenstein, total witzig inszeniert. Wer es gerne sehen würde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, was noch ein bisschen da ist, in Gößweinstein gibt es auch eine interessante Veranstaltung. Da muss ich darauf hinweisen für Nachbarn, und zwar im Oktober, 8. bis 11. Oktober, die Balthasar Neumann Konzerte. Die sind in der Basilika, also da geht es wirklich um Kultur in einem wunderbaren Rahmen, nämlich in dieser sehr bekannten Dreifaltigkeitsbasilika bei unserem Nachbarn in Gößweinstein. Und
dann ist schon wieder Weihnachten.
Dann ist schon wieder Weihnachten, da wollte ich gerade drauf kommen, und es ist draußen vielleicht hoffentlich nicht immer so heiß, wie es jetzt im Sommer ist. Und wenn es mal im Kühler haben möchte, dann merkt euch den ersten Advent, das erste Adventswochenende, einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Fränkischen Schweiz. Wir sperren die komplette Altstadt in Poddenstein und nennen das Poddensteiner Winterzauber. Lasst euch einfach die Kulisse mal sehen. Ihr müsst nicht alle am 6. Januar kommen, wo ewige Anbetung ist. Da seid ihr auch herzlich willkommen.
Das Lichterfest.
Das ist Lichterfest in Anführungszeichen. Wir sagen ewige Anbetung, nicht Lichterfest. Aber der Winterzauber ist mindestens genauso schön.
Danke für dieses Gespräch, Thomas. Das war auch eine indirekte Einladung an alle, die mitgehört haben, die Fränkische Schweiz und Poddenstein zu besuchen. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Alles klar, ich bedanke mich bei euch. Dankeschön, Tom.